Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Ich meine, die ganzen DAX-Konzerne waren auch mal Startups. Ja, das hieß nur früher anders. Und das waren auch Visionäre damals, Pioniere und vielleicht sogar Spinner zu der damaligen Zeit. Ja, das hatten wir alles mal. So, und dann irgendwann sind die dann aus den Unternehmen raus und dann haben halt so die Manager das Zepter übernommen. Ne? Und dann hat man halt diese bestehenden Geschäftsmodelle weiter gemanagt. Ne? Man hat sie abgesichert, man hat ein bisschen optimiert, ja, man hat ein bisschen auf Wachstum gesetzt. Aber man hat dann all die Kreativen, ja, die Naiven, die Tüftler, die Pioniere, hat man so ein bisschen entweder dann ein Stück weit vielleicht aus den Unternehmen vergrault oder man hat sie in Korsette gepresst. Und jeder weiß, ne, Kinderfragen können wirklich gemein sein. Ja. Neulich meinte meine Tochter auch, da waren wir am Badesee und das ist ein ganz kleiner Baggersee, ja, künstlich hergestellt. Und das sind so Riesenwälze, ja, die sind so 1,50 Meter oder so lang oder so. Und dann meint sie auch so, Papa, wie kommt der da eigentlich rein? Ja? Und dann habe ich so, ja gut, weiß nicht, ob der wen ausgesetzt hat, aber wenn nicht, wüsste ich es jetzt. Also manchmal sind das so Fragen, wo man sich denkt, okay, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ne? Und das ist genau das. Und sowas müssen wir in den Unternehmen auch mehr zulassen. Ne? Ganz genau.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie retten Mut und Sorglosigkeit unsere Unternehmen? Dazu spreche ich mit dem Keynote-Speaker und Business-Pionier Christian Schwedler, der hier im Paperwings-Podcast unter anderem in Folge 163, wie gelingt der Business-Spagat, bereits zu hören war. Worum geht es? Während unsere Unternehmen noch perfektionieren, kalkulieren und absichern, zieht der globale Wettbewerb vorbei. Wagemutiger, hungriger, rebellischer. Christian Schwedler stellt die Managementwelt auf den Kopf. Es ist nicht immer von Vorteil, der Schlauste zu sein, denn Perfektion und Expertise machen auf Dauer betriebsblind. Unsicherheit ist kein Manko, sie ist die Voraussetzung für Fortschritt. Ungewöhnliche Beispiele zeigen, wie ausgerechnet diejenigen zum Erfolg führen, die wir so gerne belächeln, die Naiven, die das Undenkbare fragen. Die Draufgänger, die schon mal loslegen, die Piraten, die Regeln biegen. Be Brave stiftet an, echtes Unternehmertum wiederzuentdecken, mit weniger Excel und mehr Action. Wer die Zukunft gestalten will, muss sie riskieren. Bist du bereit? Dann ist Be Brave das richtige Buch für dich. Zur Person. Vom Punkrocker mit Plattenvertrag zum Keynote-Speaker und Business-Pionier. Christian Schwedler ist Thought Leader und einer der gefragtesten Top-Speaker zu den Themen Transformation, beidhändige Führung und Ambidextrie. Als Business-Pionier zeigt er namhaften Firmen mutige Wege in die Zukunft, ohne die Brücken zum Altbewährten zu verbrennen. Er steht regelmäßig auf den großen Bühnen der Top-Kongresse. Darüber hinaus unterstützt er als Stratege einen DAX-Konzern beim Wandel von der Maschinenbau-Legacy zur Tech-Company. Sein Studium finanzierte er mit einer Parallelkarriere als Punkrocker mit einem Plattenvertrag bei Universal Music. Nach seinem Diplom war er von 2004 bis 2012 auf einer beruflichen Weltreise mit den Stationen Sydney, London und Santiago de Chile. Heute lebt er in München. Und ich freue mich sehr, ihn hier herzlich wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo Danny, ich grüße dich.
Lieber
schön,
Christian,
wieder bei dir zu sein. Ja.
Schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Auf LinkedIn verfolge ich ihn regelmäßig, weil er auch mit Daniel Fournier, der letztens auch ja hier zu hören war, unterwegs war. Vielleicht wird er nochmal so ein paar Impulse zu geben. Denn ich verfolge das mit großem Interesse, was er da schreibt, was er an Gedanken reinhaut, was er auf der Welt erlebt. Und darum wird es ja auch heute gehen. Aber ich habe jetzt so ein, zwei Punkte von dir schon mal gesagt, was du so erlebt hast. Aber wärst du nochmal so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ja, gerne. Genau, also ich habe mein Studium in der Tat als Punkrocker mitfinanziert, war ganz witzig. Und da habe ich vielleicht schon so diese Zweigleisigkeit ein bisschen antrainiert. Ne? Tagsüber halt der brave Student, da ging es um Karriere und Hochglanzzeichnungen. Ich habe Architektur studiert Und abends saß ich dann im rostigen Bentbus. Ja. Da war also von Bücherwurm zu Ohrwurm alles gegeben. Auf der einen Seite halt eher angepasst, ne, und auf der anderen Seite dann wiederum irgendwie so der Rebell, ja, das System. Ja, und so hat sich das ein bisschen durchgezogen bis heute eigentlich. Bin heute angestellt, ja, bei, wie du sagst, bei einem DAX-Konzern. Mache dort strategische Arbeit, auch sehr spannend. Und auf der anderen Seite bin ich eben das freie Radikal, ne, freiberuflich unterwegs, wie du weißt, als Keynote-Speaker und ja, ich gebe Seminare und Workshops. Und das ist ein ganz großes Spannungsfeld, aus dem ich natürlich auch viel Energie schöpfe. Genau.
Was hat dich Musik? Also erstmal, ich bin ja immer ein Freund von coolen, smarten Covern. Also ich nehme mal das Beispiel letztens Markus Feth hier mit Radikales Arbeiten, wo einfach so ein Busschlaghammer drauf war, was ich ziemlich cool fand. Du hast jetzt auch wieder ein sehr cooles Motiv, nämlich Be Brave und das Ganze auf Kopf. Heute auch ein cooles LinkedIn-Bild nochmal, wie du da auf einer Decke quasi kopfüber stehst. Was hat dich motiviert, Be Brave zu schreiben und was verbirgt sich so ein bisschen hinter dem Titel?
Genau, das auf den Kopf ist auch wörtlich zu nehmen gefasst, ja, oder naja, metaphorisch wörtlich, weiß ich nicht, aber ich möchte ganz gern die Welt des Managements auf den Kopf stellen, weil ich glaube, wir haben uns zu lange über Jahrzehnte in irgendwie falschen Glaubenssätzen verrannt, ne? So das Thema, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir ganz viel Expertise anhäufen, wenn wir alles durchdringen und wissen, wenn die letzte Kommastelle berechnet ist, ja, wenn wir uns möglichst gut absichern gegen Risiken. Und wohin das führt, sehen wir gerade. Ne? Du verfolgst es selber, du bist selber im Business unterwegs. Wir verlieren zunehmend den Anschluss. Ne? Das ist nicht nur gefühlt, wenn man in Deutschland unterwegs ist, mit Firmen, mit Mitarbeitenden, mit Top-Führungskräften spricht, hat sich so ein bisschen so eine Zukunftsdepression eingeschlichen. Ja? Und man sieht das auch an messbaren Daten. Ne? Nur ein Beispiel, wir waren vor ich glaube, das war so vor 10, 20 Jahren waren wir noch auf Platz 6, ne, in dem weltweiten Ranking, ne, der Wettbewerbsfähigkeit. Und wir sind jetzt gerade abgerutscht auf Platz 24. Ja. Und das macht vielen Sorgen und Ängste, mir auch. Und deswegen trete ich an, irgendwie das versuche ein bisschen ja, in Schwung zu bringen, auf Vordermann zu bringen. Und da ist meine Idee halt, wir dürfen uns nicht halt in diesem Absicherungsmodus, ne, in dieser Effizienzfalle halt einnisten, sondern wir müssen halt wieder diesen unternehmerischen Mut wieder entdecken, ne? Diesen Pioniergeist, den wir mal hatten. Ja, das hatten wir ja alles mal, ne?
Was glaubst du, an welcher Stelle ist der verloren gegangen?
Ich glaube, guck mal, wir hatten ja damals, als die Industrialisierung kam, ne, haben wir das ja als Steilvorlage genommen und wurden zur führenden Wirtschaftsnation. Ne? Wir haben ja irgendwie in der mechanischen Welt, in der Industrialisierung, haben wir irgendwie alles, fast alles erfunden, was es gab. Ne? You name it, ja, ob die Aspirintablette, den Bunsenbrenner, die Straßenbahn, das Auto und so weiter und so fort. Und das waren viele Gründer, ja, und damals waren es auch Tüftler, ne? Ich meine, die ganzen DAX-Konzerne waren auch mal Startups, ja, das hieß nur früher anders. Und das waren auch Visionäre damals, Pioniere und vielleicht sogar Spinner zu der damaligen Zeit, ja, das hatten wir alles mal so. Und dann irgendwann sind die dann aus den Unternehmen raus und dann haben halt so die Manager das Zepter übernommen, ne? Und dann hat man halt diese bestehenden Geschäftsmodelle weiter gemanagt, ne? Man hat sie abgesichert, man hat ein bisschen optimiert, ja, man hat ein bisschen auf Wachstum gesetzt. Aber man hat dann all die Kreativen, ja, die Naiven, die Tüftler, die Pioniere, hat man so ein bisschen entweder dann ein Stück weit vielleicht aus den Unternehmen vergrault oder man hat sie in Korsette gepresst. Und das führt zunehmend in eine Sackgasse. Und wir müssen da, glaube ich, dringend umdenken und sagen, dass diese Eigenschaften, diese Menschen oder diese Eigenschaften eben kein Störfaktor sind, sondern eben absolut notwendig zur heutigen Zeit, ja.
Wenn ich jetzt so ein bisschen mal persönlich zu dir schaue, wir sind jetzt schon ganz schnell in das Gesellschaftliche, Industrielle gegangen. Welche persönliche Erfahrung hat deinen Mutbegriff am meisten geprägt?
Ja, ich glaube, das war, als ich fertig war mit meinem Architekturstudium, da gab es ein Problem. Es gab nämlich keine Jobs in Deutschland. Da war die Baubranche völlig am Boden. Und das ist eine so dieser Weichenstellungen im Leben, ne, die vielleicht jeder schon mal gekannt hat, ne, wo ich sage, was mache ich jetzt? Ne? Und damals habe ich dann gehört, ja, in Australien suchen die irgendwie Architekten, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, ja. Und dann habe ich irgendwie meinen Koffer gepackt, ja, kaum Englischkenntnisse, ohne berufliche Kontakte. Ich hätte natürlich überhaupt keine Ahnung von der australischen Bauweise oder Gesetzen dort. Koffer gepackt, rübergeflogen, ja. Das war sicherlich ein Moment, der, ja, wo man gesagt hat, manche haben vielleicht gesagt, ich bin verrückt, ja. Manche würden vielleicht sagen, vielleicht war das mutig, ich weiß es nicht. Vielleicht war auch ein bisschen naiv, aber auch das, glaube ich, müssen wir ein bisschen wiederentdecken, ne? So eine gesunde Portion Naivität irgendwie. Und das war sicherlich ein prägender Moment für mich. Und irgendwie hat es dann doch geklappt, ja, mit dem nötigen Glück, was man dann braucht, ja, oder das Glück erzwungen, habe ich dann dort meine erste Anstellung gehabt. Und da habe ich gemerkt, oh, siehst du, so schlimm ist es alles gar nicht. Und die Australier kochen komischerweise auch nur mit Wasser. Und da ist mir klar geworden, oft ist so bei Veränderungen, ne, oder bei Neuheiten gar nicht so die eigentliche Aufgabe das Problem, sondern eher so die Angst vor dem Unbekannten. Ne? Wenn man das versucht zu überwinden, ist es dann meist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht anfänglich denkt. Das war zumindest für mich persönlich, ne, so ein gewisser Aha-Moment.
Ich merke es gerade in mir, ich habe gerade mal die zwei Begriffe Mut und Naivität ein bisschen, ich bin mal ein bisschen fühlig geworden, habe mal ein bisschen reingefühlt und tatsächlich sind das, glaube ich, zwei Sachen, die inzwischen komplett undeutsch sind. Das heißt, in der postheroischen Gesellschaft irgendwie Mut, ich glaube, wir sind die meisten, die größten Versicherungen haben, Allianz richtig. Als Beispiel, ja. Also wir sichern uns gegen alles ab. Alle Leute, die ich gerade so ein bisschen frage aus meinem Umfeld, ob sie ihr Land verteidigen würden, ich als Ex-Offizier, die würden sofort woanders hingehen und würden dem ausweichen. Also auf vielerlei Ebenen fehlt der Mut. In die Selbstständigkeit will eigentlich auch keiner gehen, weil der Beamtenrock hält wärmer, das Angestellten-Dasein. Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch das Wort Naivität ist natürlich jetzt auch schon ein negativ bewerteter Begriff. Aber wenn man das reframen würde, wäre es ja Offenheit, Ergebnisoffenheit. Auch das, glaube ich, ist viel verloren gegangen und ich glaube, es wurde gesellschaftlich wegerzogen. Und ich glaube auch gerade in den großen Unternehmen, du arbeitest, ist es noch BMW, bei denen du arbeitest?
Ja.
Genau. Ich nehme es mal vom VW, da weiß ich, okay, die haben so eine Fehlerkultur, die ist schrecklich und da haben die Leute Angst. Das weiß ich, weil ich Resilienzberatungen lange gemacht habe mit Leuten, die privat bei mir gezahlt haben, deswegen kann ich es auch so sagen. Und da ist Innovationsfreude gar nicht so gesehen worden. Wie hast du das erlebt? Du musst ja jetzt nicht über deinen aktuellen Arbeitgeber sprechen, aber du spürst ja auch in Unternehmen rein, bist in vielen 1-zu-1-Gesprächen. Inwiefern erlebst du das, was dir Angestellte spiegeln zum Thema Mut und Naivität?
Ja, ich glaube, dass bei uns hat sich das über Jahrzehnte so eingeschliffen oder es wurde antrainiert, ne, dass die Arbeitswelt und Business ist immer höchst seriös, ne? Es ist immer kompliziert und es taugt nur was, wenn es ja sehr hochtrabend klingt, ja, und mit Zahlen und Zahlendaten Fakten hinterlegt. Und auch so manchmal der Wirtschaftssprecher ist dann so hochtrabend. Und das ist so die Welt, die wir ernst nehmen. Das muss irgendwie so sein und klingeln. Und all das, was so ein bisschen softer daherkommt, ne, das kann Naivität sein, Intuition, ja, also die ganze rechte Gehirnhälfte fast schon, wurde eigentlich so ein bisschen abgemeldet. Und ich glaube, dass das falsch ist, dass wir da ganz viele Potenziale liegen lassen. Und das müssen wir ein Stück weit reaktivieren. Ich sage mal, ich glaube nicht, dass der liebe Gott uns die rechte Gehirnhälfte nur so als Ballast mitgegeben hat, ja. Und das müssen wir aber auch im Business wieder entdecken. Und wir müssen auch wieder den Mut entfachen und Räume öffnen, dass wir auch wieder, zum Beispiel auch Naivität zeigen können, eine gesunde Naivität. Ne? Nur mal ein Beispiel. Weißt du, wenn meine Tochter mich damals gefragt hätte, Papa, warum brauchen Taxiunternehmen eigentlich eigene Taxis? Hätte ich die komisch angeschaut und gesagt, ja, bist du blöd, Mädel, ist doch logisch, denk doch mal nach. Ja, aber mit so einer naiven, ganz einfachen Frage, darauf basiert das Geschäftsmodell von Uber. Nur mal so, ja. Also manchmal sind das so ganz elementare, einfache, naive Fragen, die ganz viel öffnen. Aber dafür, wie du es ja auch schon gesagt hast, werden keine Räume eröffnet, ja, keine Räume angeboten. Und ich glaube, dass wir da umsteuern müssen, dass sowas wieder erlaubt ist, ja, und dass man nicht schief angeschaut wird irgendwo, ja.
Also mir fällt es ein, ich bin gerade in so einem Coaching-Programm drin, ein Sport-Coaching-Programm mit ganz vielen Unternehmern, wo viele einen Migrationshintergrund haben, die alle finanziell deutlich erfolgreicher sind als ich. Und die haben Geschäftsmodelle und Sachen gemacht, die ich nie angefasst hätte, weil ich gedacht hätte, oh, und ich halte mich für mutig und nicht naiv oder für mutig und auch risikobereit. Aber die haben Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, oh nee, das da, boah, nö. Und die sind alle super erfolgreich damit. Und mit Sachen von angefangen mit Getränkeautomaten und auch diese Trial and Error Kultur, das ist ja vielleicht auch was dazugehört. Dieses Hinfallen ist überhaupt kein Schmerz bei denen, das ist eine Lernkurve. Und dann haben die ganz viele erfolgreiche Sachen in Nischen entwickelt. Naiv, ja, weil sie kennen manchmal das deutsche Recht nicht so sicher, im Sinne von, welche Hürden legt man mir im Weg? Und auf dem Weg kann man die Hürden dann irgendwie alle zur Seite räumen. Und ich glaube, das ist das, wo ich merke, da bin ich ein richtiger Allmann. Das heißt, da habe ich erst die Bedenken, bevor ich die Möglichkeiten im Kopf.
Ja, und das ist auch ein Ding. Ich arbeite zum Beispiel auch, also nicht nur mit Unternehmen, sondern zum Beispiel auch mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen, ja. Und die erzählen mir auch, die sagen dann, Christian, wir haben so viele Ideen, ja, auch so viele digitale Tools, die wir da, ne, und wir könnten so viel machen, aber es kommt nie auf die Straße, weil immer wer ankommt gleich, ja, aus der Compliance-Abteilung, ja, oder irgendwo sagen, ja, das geht aber nicht, weil. Und das ist mein Punkt, ne. Ich möchte diese Dinge nicht abwerten oder nicht negieren. Auch all diese Dinge, ne, wie Compliance und Risikoaversion, das ist alles richtig und wichtig, aber zum richtigen Zeitpunkt, ne? Ich sehe das immer so wie so ein kleiner Garten, wo man so kleine Pflänzchen, ja, so aufzüchtet, ne, so kleine Setzlinge. Die muss man erstmal ein bisschen wachsen lassen, die brauchen erstmal eine kleine Wurzel und dann kann ich vielleicht mit den anderen Tools daherkommen, ja. Aber wenn ich immer sofort bei der Initialzündung schon ankomme, ja, mit Compliance und dies und jenes und die ganzen Controlling-Methoden, dann werden diese ganzen Ideen und Innovationen gleich im Keim erstickt, ne? Und das ist auch so. Und da auch wieder, da brauchen wir den Mut, das am Anfang mal zuzulassen, ne? Das mal ein bisschen gedeihen zu lassen, genau wie du sagst, ne? Und die Bedenken, die sind ja oft auch nicht ganz von der Hand zu weisen und falsch, aber die können vielleicht ein bisschen später kommen, ja? Wenn das Wurzelwerk da ist und dann kann ich es irgendwie sturmfest machen, aber nicht gleich am Anfang. Und das, glaube ich, ist auch ein Stück, wo wir ein bisschen umdenken müssen. Ja.
Du hast in deinem Buch auch so schöne Trennseiten mit so sehr markanten roten Zitaten oder Gedanken. Einer davon ist, Unternehmer denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Was verbirgt sich hinter diesem Gedanken?
Ja, ich glaube, dass das klassische Management heute oder ich sag mal so jetzt im Moment in der Krise, ne, wir sehen in Deutschland, gucken wir uns um, überall Krisenstimmung, herrscht halt einfach so dieser kurzfristige Blick, ja, dass ich sage, ich muss die Quartalzahlen sichern, ja, ich denke von Jahr zu Jahr und auch da wieder, ja, natürlich, so viel verstehe ich von Betriebswirtschaft und Aktionärsrechten und was es dort alles gibt, alles gut und richtig, aber nicht zu einseitig. Ja. Es ist immer die Balance, glaube ich, im Leben. Ich darf dann diese Langfristigkeit nicht vergessen, ne? Also auch die Zukunftsfähigkeit nicht vergessen. Und ich nenne das Kieselstein im Schuh-Effekt. Ja. Jeder, der schon mal so einen Kieselstein im Schuh hatte, kennt das. Ne? Das ist irgendwie ein Problem, das tut jetzt weh, super unangenehm. Aber so die ganze Aufmerksamkeit richtet sich jetzt hier auf das Hier und Jetzt, auf diesen Kieselstein. Und was mache ich dann? Ja, ich schaue vielleicht auf meinen Schuh oder so, ich verliere den Weg aus den Augen, ich stolper. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert, ne? Dass wir bei all dem Krisenmanagement, bei all den Quartalzahlen, ja, eben auch den Blick fürs Langfristige nicht vergessen, ja, dass wir auch Transformation ernsthaft angehen und auch da den Pioniergeist und unternehmerischen Mut behalten, neben dem ganzen wichtigen Tagesthemen eben auch da den Blick fürs Große und Ganze nicht zu verlieren, ne?
Wenn wir nochmal auf dieses Thema Angst eingehen, also ich stelle jetzt mal Angst gegen den Mut gegenüber. Welche Rolle spielt Scheitern im Prozess des Mutes?
Ich glaube, genau, dass wir oft den Mut nicht aufbringen, weil wir zu viel Angst vorm Scheitern haben. Ja? Und das sind ja zwei Aspekte. Das eine, ich glaube, dass man ja weniger scheitert, als man denkt. Wie bei meinem Australien-Ding, so als Metapher, ja, dass man sagt, oh, das wird schwierig und das klappt eh alles nicht, dass es viel, viel weniger zutrifft, als man denkt, ist das der eine Aspekt vielleicht dahinter und der andere ist, sich eben auch auf das Scheitern einzulassen, ja, und ich unterscheide da ganz gern zwischen zum Beispiel Fehlern und Irrtümern, ne? Fehler sind Dinge, die ich auch im Rahmen der Hochinnovation, im Rahmen des Ungewissen, ja, vielleicht vorher hätte wissen können, ja, und Irrtümer sind Dinge, die ich eben nicht hätte wissen können, wo ich sage, ja, ich habe irgendeine Idee gehabt, ich verprobe das mal, lerne dabei und kann dann aber vielleicht wieder etwas anpassen, ja, in meinem Produkt, in meiner Dienstleistung oder und das ist eben so der Punkt. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel in der deutschen Unternehmenslandschaft oder auch in der ganzen Forschungs- und Entwicklungslandschaft hier ganz viele Ideen haben. Ne? Uns mangelt es nicht an Ideen. Du weißt, große Unternehmen haben zum Beispiel diese Ideenplattform, ne, wo Mitarbeitende irgendwie Ideen einreichen können. Die werden überschwemmt, ja. Wir haben immer noch eine super Forschung, ja. Wir haben super Institute. Das ist alles super. Aber wir bringen es da nicht in die Umsetzung, nicht auf die Straße, weil wir eben Angst vor dieser anfälligen Imperfektion haben, weil wir eben Angst haben vom Scheitern. Und wenn du die Innovationsprozesse anschaust, ne, diese sogenannte erste Phase der Ideation ist nicht das Problem, sondern es ist die zweite, der Incubation, ne, wo ich diese ersten Ideen irgendwie verprobe, ja, und irgendwie entwickle. Und ich kann dir ganz konkrete Beispiele nennen. Ne? Schau dir mal MP3 an. Wir hatten das maßgeblich entwickelt. Das war in Deutschland, ne, mit dem Fraunhofer-Institut. Wir haben es dann aber wieder nicht in die Umsetzung gebracht. Ne? Wer ist Nutznießer? Ich meine, wenn du die Apple anschaust mit iTunes, all das wäre undenkbar gewesen, denke ich, ohne MP3. Ja, Spotify, auch kein deutsches Unternehmen. Und es geht so weiter, ne? Wenn du sagst, du nutzt sicherlich auch Dinge wie ChatGPT, ja, die maßgeblich auch auf neuronalen Netzen und so weiter basieren. Mich die Frage, wer hat das maßgeblich aus der Traufe gehoben? Sagt jeder wahrscheinlich dann so, ja, die Amis natürlich, wer denn sonst, ne? Trugschluss. Die Grundlagen wurden auch in Deutschland gelegt, ne, von dem Professor Schmidhuber aus München. Aber auch da wieder, wir hatten die Initialzündung, die Ideen, aber wir bringen es nicht auf die Straße, ja, weil wir dann bei der Incubation, ja, Angst haben, oh, jetzt könnte es ja unangenehm werden, jetzt werden wir mal scheitern, wir werden Irrtümer begehen. Weil uns da auch wieder dieser Mut und Pioniergeist fehlt. Ne? Und da müssen wir ganz schnell von weg, wenn du mich fragst.
Ich würde gerne mal auch bei deiner Kernkompetenz bleiben, ohne dass du jetzt irgendwelche Betriebsgeheimnisse verraten musst. Aber für mich ist ja nach wie vor das Maß die Autoindustrie in Deutschland. Selbst Chemie ist ja ein bisschen am Wanken, aber das liegt ja oft an den Zollgeschichten. Aber wenn wir uns die Autogeschichte angucken, dann denke ich immer, okay, wir haben das alles verschlafen. Wir sind am Sterben. Gefühlt sind wir am Sterben. Und ich sehe es hier ringsrum. Ich habe hier, also in Würzburg gibt's Brose, in Schweinfurt ist ZF. Das heißt, diese ganzen Autozulieferer, das heißt, dass in der Supply Chain, die ganzen, die sterben schon, die bauen alle radikal ab. Heute war wieder Wirtschaftsnachricht, Wirtschaft stagniert, schrumpft stärker als erwartet. Wird es da eine Regeneration geben oder glaubst du, das ist eigentlich schon ein totes Pferd, was man reitet, weil BYD oder you name it, Tesla ist glaube ich nicht mehr der Vorreiter, sind eigentlich schon, was die Technologie, was die IT, was die KI, also was ein anderer Plattformgedanke ist, sind das schon so viel weiter, dass wir das Feld gar nicht mehr gewinnen können? Oder wo siehst du da Chancen, Möglichkeiten für die deutsche Industrie oder wo siehst du überhaupt Möglichkeiten und Chancen?
Ich glaube ja wirklich daran, das ist jetzt nicht ich hoffe, du hast kein Phrasenschwein, dass ich da jetzt 5 € einzahlen muss oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass man manchmal auch so Krisen, ne, oder wenn es mal etwas enger wird, auch wie so eine Stärke entwickeln kann. Ja, das ist meine Hoffnung, da glaube ich auch dran. Weil, wie gesagt, wir haben das Handwerkszeug hier. Ne? Wir haben nach wie vor super Wissenschaftler, super Ingenieure, ja. Und wir haben eine super Legacy, wir haben eine super Tradition. Das müssen wir nutzen und da glaube ich auch dran. Und ich denke auch, dass es da eine gewisse Konsolidierung geben wird, ne? Auch wenn man jetzt nach China schaut, ne? Wie viele Hersteller es dort gibt, ja. Die auch natürlich sehr hofiert geschützt werden und auch, ne, auch monetär unterstützt, ne, vom Staat und so weiter. Ich denke, dass das ja auch nicht auf ewig so haltbar ist, ja. Und da müssen wir halt weiter Gas geben einfach, ja. Und das ist auch so ein Ding, wir dürfen jetzt auch nicht nur in diese Zukunftsdepression rutschen und nur Angst haben. Dadurch mobilisierst du niemanden, ne? Also wenn du das auch so in der Kommunikationstheorie, ne, wenn du dir schaust, so wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Ne? Wir müssen einfach andere Narrative anbringen, ja, und auch sagen, what's in it for me? Zukunftsbild, ein positives Zukunftsbild herstellen, dass die Leute auch wieder Lust drauf haben, Bock drauf haben, die Ärmel hochkrempeln und sagen, ja, okay, ja, wir schaffen das und die Zukunft kann auch einfach super sein, ja. Und daran glaube ich und dafür trete ich auch an, da irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten. Ne?
Du hast doch den schönen Satz in deinem Buch, die meisten Organisationen sind weniger kreativ, energetisch und mutig als die Menschen in ihnen. Das heißt, du hast ja dann sehr positives Menschenbild, was ich grundsätzlich auch teile. Aber wie kann es gelingen, wie kann es den Menschen darin gelingen, Organisationen so anzufeuern, dass der Wandel beginnen kann?
Ich glaube, es genau, was du sagst, ne? Um nur kurz nochmal auf dieses Zitat da einzugehen. Weißt du siehst im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Verwandtschaft, ne, du siehst Menschen, ja, die sind lebenslustig, die sind kreativ, die haben irgendwie abgefahrene Hobbys, ja. Die kaufen sich vielleicht ein Haus, ja, für hunderte tausend Euro und stell dir vor, die unterschreiben das bei der Bank selber, ja, eigenständig und treffen eigenständige Entscheidungen, völlig verrückt, ja, und haben ihr verrücktes Leben, ja, irgendwie völlig unter Kontrolle. Und viele davon, die gehen dann zur Arbeit, ja, in ihren großen Mittelstand oder in Konzern oder in die Behörde oder wo auch immer, stempeln ein und dann lassen sie all das irgendwie draußen liegen. Warum? Weil das irgendwie abtrainiert wurde, weil es nicht gewollt ist, weil es ja nicht gesehen wird, weil es vielleicht negativ sanktioniert wird. Und das verschenkt so viel Potenziale. Und um deine Frage zu beantworten, wie können wir das verbessern? Ich glaube, es geht los mit der Grunderkenntnis, dass es eben zwei Arbeitsweisen gibt in Organisationen, ne? Einerseits das Kerngeschäft oder ne, diese Routinetätigkeiten, wo ich keine Fehler habe und so weiter. Ich nenne das den Be Brilliant Modus, ja. Und gleichzeitig eben das, wo ich eben Wandel gestalte, wo ich echte Innovation mache, wo ich Transformation mache, das nenne ich den Be Brave Modus. So, und das sind die beiden Modi, die muss ich bedienen. Das heißt, ich muss also Räume schaffen, wo ich diesen Be Brave echt leben kann. Und das ist ja das Thema, was die Ambidextrie ja irgendwie so behandelt, ne? So klar, Beidhändigkeit so. Und da kann ich ganz viel machen, ja. Ich muss dem Fokus geben, ich muss dem Räume geben. Ich kenne Unternehmen, die haben jetzt zum Beispiel so einen Be Brave Donnerstag eingeführt, ja, wo die sagen, die haben Meeting frei, wo die wirklich auch mal verrückte Ideen spinnen, wo die Innovation machen können und so weiter. Also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, da gibt es natürlich ganz viel Stellschrauben, ganz viele Maßnahmen, die ich machen kann, um diesem Be Brave auch einen Raum zu geben, um das auch ein bisschen zu entfesseln und auch, das wäre dann eine Frage, also diesen Mitarbeitenden, diesen Menschen eben auch dann diese Potenzialentfaltung zu bieten einfach, ne?
Ja, das ist mir jetzt erst aufgegangen, die Analogie oder im Prinzip die Fortsetzung dessen, was du schon mal geschrieben hast. Das heißt, von der beidhändigen Führung, der Ambidextrie, zu jetzt zu Be Brilliant and Be Brave. Das heißt, es geht nicht um die Negation der Perfektion im Sinne des Vermögens, der Prozessorientierung, der Strukturierung, aber es geht eigentlich um die Stärkung, das heißt, bei Be Brave ist es die Stärkung des, ich sag's mal, agilen Mindsets oder man kann es ja auch reframen, aber dessen, was mutig, innovativ sein soll. Aber ich glaube, diese Hand im Sinne der Beidhändigkeit, die muss halt extrem gestärkt werden, weil wir haben uns jetzt so als Rechtshänder so eingeschult, immer alles perfekt und sauber zu machen, dass die linke kreative Hand so ein bisschen eingeschlafen ist. Und das ist das, wo die Startups aus Silicon Valley oder aus China uns jetzt quasi gnadenlos überholt haben und einen riesen Vorsprung aufgebaut haben. Und ich glaube, wenn wir das wieder hinkriegen, die Stärkung, da könnte was drin liegen.
Danny, du hast das perfekt zusammengefasst. Hätte ich nicht besser machen können. Danke dafür. Genau das ist es. Nein, natürlich. Ich bin ja nicht naiv, ja. Und ich sage ja nicht im Sinne von, das ganze Unternehmen, ja, muss sich jetzt umkrempeln und nur noch jetzt hochagil und hochinnovativ und alle Be Brave und natürlich nicht, ja. Es ist immer die Balance. Jede Organisation wird auch in Zukunft ja ein funktionierendes Kerngeschäft brauchen, ne? Verlässliche Prozesse, Fehlerfreiheit. Dann, wenn ich mir ein Auto kaufe morgen, möchte ich, dass das möglichst fehlerfrei durch die Gegend fährt. Und wenn ich ein Flugzeug einstürze, wäre es ganz charmant, wenn es nicht abstürzt, ja. Und wenn mein Smartphone mal irgendwie mal kurz zickt, nervt mich das auch sofort, ne? So, also deswegen, das werden wir auch alles weiterhin brauchen. Aber daneben parallel, und das hast du genauso gesagt, ne, müssen wir diesen Be Brave-Modus einfach stärken, ja. Und jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, was machen wir doch heute schon, ne? Es gibt doch hier die agilen Arbeitsweisen, die doch genau das machen, und da haben wir doch hier diesen Agile Coach und einen Scrum Master. Sage ich, ja, alles gut und richtig. Die Methodik ist da, ja, die gibt's nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit heute, so. Aber trotzdem kommen wir nicht wirklich in diesen Be Brave-Modus rein. Da müssen wir konsequenter sein, ne? Dann sage ich vielleicht, ja, ich habe ein Innovationsteam, ja, wir haben agile Arbeitsweisen Und dann kommen aber ganz schnell diese ganzen Be-Brilliant-Themen aus dem Kerngeschäft diffundieren da rein. Ja, da kommt dann doch wieder das Mikromanagement und doch wieder viele Vorgaben und doch wieder überzogene KPIs. Und das ist eben mein Ansinnen, dass wir da wirklich besser differenzieren und wirklich ernsthaft in diesen Be-Brave-Modus kommen. Das ist eigentlich so mein Anliegen dabei,
ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war letztens in einem Gespräch hier, vielleicht war es sogar mit Daniel, wo eigentlich haben die Deutschen die Agilität wieder eingedeutscht. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, oh geil, Agilität, ein heißes, tolles Tool und jetzt Buchhaltung, ihr macht jetzt Agilität. So, das heißt, wenn wir Deutschen was machen, dann machen wir es richtig, jetzt machen alle Agilität. Also auch da, wo es gar nicht hingehört. So, wo es nicht hingehört.
Das ist
für
den Quatsch. Genau.
Ja. Du schreibst in deinem Buch auch über das First Principle Thinking. Was verbirgt sich hinter diesem Prinzip?
Das hat auch der Elon Musk ein bisschen auch groß gemacht. Ja, das heißt quasi, dass ich mir etwas Bestehendes nehme, aber das so auf die Grundelemente runterbreche und von da etwas Neues aufbaue. Und was er ja zum Beispiel geschafft hat, ist in der Raumfahrt, ne, wo selbst die NASA gesagt hat, naja, Raketen ja für einen Bruchteil der Kosten geht halt nicht, ist nicht möglich und wiederverwertbare Raketen ist also völlig undenkbar, solche Geschichten. Ne? Und dann musste erst wieder ein Elon Musk kommen und ich weiß, das ist politisch gerade ein bisschen heiß diskutiert, wir reden ja heute nicht über Politik, sondern nur über Business, Wirtschaft und Innovation, ja. So, was er geschafft hat, ist, er hat diese Raketen auf die Grundbestandteile runtergebrochen und daraus quasi ein ganz neues System aufgebaut, ja. Und er hat es halt geschafft, tatsächlich diese Raketen in einen Bruchteil der Kosten herzustellen und auch wiederverwertbare Raketen zu machen. Und deswegen, ja, politisch können wir denken, was wir wollen über ihn, ja, und was er da manchmal für Eskapaden vielleicht hat. Aber rein von dem Business und von dem Innovationsgedanken her muss man, also ich zumindest, ja, ziehe da den Hut und sage, irgendwie braucht es halt manchmal diese Pioniere, die ankommen und zeigen, dass es eben dann doch geht. Ja, und dann ist es, und das finde ich halt spannend. Und aber warum ich das First Principle Thinking in meinem Buch erwähnt habe, ist aus einem anderen Grund eigentlich, zu sagen, naja, wir decken ja, ne, so die Geschäftswelt und die Businesswelt und Märkte sind so sehr rational, ne, dieser, wie heißt der, Homo Economicus, sage ich, war mit das größte Fehleinschätzung der Geschichte, ja, weil das eigentlich völlig Quatsch ist, das suggeriert ein Stück weit so, ne, der Mensch ist irgendwie so rational und ökonomisch und denkt alles durch und berechnet und so. Jeder, der sich schon mal eine teure Uhr gekauft hat oder jemanden kennt, der sich eine teure Uhr gekauft hat, weiß, dass das Quatsch ist, ne, denn niemand braucht heute eine Armbanduhr, ja, du guckst einmal aufs Smartphone und das Thema hat sich erledigt, sondern das sind eben so irrationale, emotionale Dinge, so. Und wenn du diese Geschäftswelt in dem Sinne runterbrichst, ne, wie beim First Principle Thinking auf die Grundzutaten, sind das halt immer so Grundbedürfnisse, die wir haben, ne, die so ganz elementare Dinge sind. Ja, das kann Gier sein, das kann Neid sein, das kann Angst sein, Zugehörigkeitsgefühl, ja, und so weiter. Und das ist eigentlich so, wie Business funktioniert im Endeffekt, ja, wie Menschen funktionieren. Deswegen ist es viel weniger rational, als uns viele Ökonomen immer Glauben machen wollen. Und das ist auch ein Umdenken, ja, was wir da irgendwie an den Tag legen müssen.
Meinst du mit dieses Stay Hungry, also dass ich aus dem Hunger, aus dem anderen Antrieb, aus der Not heraus den Antrieb habe?
Ja, das heißt halt, was ich damit meine, ist, wenn wir zum Beispiel so Geschäftsmodelle bewerten, Innovationen bewerten, dass das nicht immer nur im Excel-Sheet funktioniert, ja, wo irgendwas berechnet wird, sondern dass da ganz viele irrationale Dinge dabei sind, die man eben manchmal vielleicht gar nicht so berechnen kann. Und mein Punkt ist, in der Be-Brilliant-Welt, ne, so in der Kerngeschäftswelt, in der Welt des Bekannten, in der Planbarkeit, funktioniert das super. Ne? Da nehme ich meinen Business-Case her, mein Excel-Sheet, ich kann Sachen mal durchrechnen. Das funktioniert relativ gut. Ne? Aber wenn es wirklich darum geht, Neuland zu betreten, ne, echte Innovation zu machen, greifen diese Methodiken immer schlechter. Ja? Und dadurch, dass wir im exponentiellen Fortschritt sind und in dieser wirklich wahnsinnig volatilen Welt, funktioniert das immer weniger. Und das ist das Umdenken zu sagen, ich kann nicht nur diese altbewährte Methodik, diese klassische Methodik dahernehmen, sondern ich muss mich öffnen, ne, und brauche andere Bewertungskriterien. Ne? bei zum Beispiel innovativen Themen, die sich vielleicht mehr so an Venture Capital Business orientieren, vielleicht qualitativere Dinge, ja. Ich habe zum Beispiel vielleicht irgendwelche Hypothesen, die ich aufstelle, die ich am Markt teste, ja, mehr so qualitative Themen, vielleicht so Potenziale, die ich da sehe, ja, ich schaue mir vielleicht andere Dinge an. Und da, deswegen komme ich jetzt wieder bei Be Brave, da den Mut aufzubringen, ne, diese klassische Methodik, die so gut funktioniert hat und im alten Kerngeschäft gut funktioniert, auch mal beiseite zu legen. Ne? Und das erfordert eben auch gewissen Wagemut natürlich an der Stelle.
Du hast auch einen sehr schönen Satz, der heißt, wir sind so beschäftigt, dass wir keine Zeit zum Arbeiten haben. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, auf meinen Vorträgen zeige ich immer ganz gern so einen Auszug aus dem Outlook-Kalender, der eigentlich so total zugebucht ist und oft so zwei- oder dreifach Gleichzeitigkeit Buchung hat. Und wahrscheinlich jeder, der irgendwie im Arbeitsleben eingespannt ist, zumindest so die Wissensarbeiter, ja, die kennen das. Und ich sehe auch immer ganz viele, die ganz energisch den Kopf schütteln, ne, wenn ich das auf Keynotes zeige. Und das meine ich damit. Und ein anderer Spruch dazu ist auch noch, in Meetings gilt anscheinend im Moment so das olympische Motto, ja, dabei sein ist alles. So, und das führt aber dazu, dass wir so in dem Hamsterrad sind, in dem Kerngeschäft, dass wir eben keine Zeit mehr für den Be Brave-Modus haben, ne? Keine Zeit für Zukunftsgestaltung, weil Zukunft ist ja morgen, das kann noch warten. Ne? Heute muss ich erstmal das Tagesgeschäft irgendwie regeln. Das heißt, was lernen wir daraus? Zum einen müssen wir uns irgendwie Freiräume erkämpfen, ja, wie zum Beispiel die eine Firma, die jetzt gesagt hat, wir machen jetzt den besprechungsfreien Be Brave Donnerstag. Und wir müssen Zeit, Raum und Fokus, ne, für diese Themen irgendwie freischaufeln. Und das geht, indem ich zum Beispiel auch mal schaue in meinem Be Brilliant-Modus, in dem Routinen-Kerngeschäftsmodus, was kann ich denn da vielleicht auch weglassen? Also brauche ich hier jeden Prozessschritt, brauche ich hier jede Regel? Wie viel Selbstbeschäftigung haben wir eigentlich in den Unternehmen? Ja, ist das wirklich kundenwirksam? Zahlt das wirklich auf die große Sache ein? Da mal selbstkritisch ranzugehen, um eben auch ein bisschen Freiraum zu gewinnen, ne, für eben diese neuen Themen, für Innovation, für Wandel, für eben Zukunft.
Ja, ich finde das total cool, was du sagst, weil das, ich habe in meinem neuen Buch gerade New Work und Resilienz, hat Conny Detloff, der sich auch viel mit dem Thema Agilität auseinandersetzt, so ein Bild gemalt, wie der Mensch im Hamsterrad läuft. Und unten siehst du den Hamster, der chillt und sich entspannt, weil der aus dem Hamsterrad rausgegangen ist. Und das ist so für mich dieses Bild von Agilität, dass wir jetzt, die sind alle in Scrum-Meetings gefangen und immer am Debattieren und an Reviews machen und haben aber komplett vergessen, warum sie das machen, wofür sie es machen. Und dann wird gefeedbackt, der Danny, wir machen jetzt hier ganz viel Retros und so, aber irgendwie gehen wir überhaupt nicht fruchtbar raus. Das heißt, die nehmen die ganze Zeit einen Hammer und brauchen eigentlich einen Schraubendreher, weil sie gar nicht mehr wissen, welche Werkzeuge nutzen sie so wofür. Und da sie jetzt aber diese Prozesse implementiert haben, hinterfragen sie nicht mehr. Und ich glaube, das ist genau das, passt zu deinem Bild. Die müssten eigentlich wie der Hamster mal raus aus diesem Hamsterrad und sich angucken, ey, was machen wir da eigentlich? Warum machen wir das? Wofür machen wir das? Und jetzt braucht es keine Brillanz, wie kann ich noch schneller im Hamsterrad laufen, sondern brauchen wir überhaupt ein Hamsterrad oder brauchen wir ein Laufband oder brauchen wir eine Treppe? Wir finden mehr Inspiration für unsere Unternehmen bei Pippi Langstrumpf als in PowerPoints voller KPIs. Pippi Langstrumpf, eine der wenigen Kinderbücher, das hier von Frauen immer als Inspiration genannt wird, weil es wenige weibliche Role Models gibt. Was findest du bei Pippi Langstrumpf erstrebenswert?
Ich glaube, was dir so charmant, ja, und an den Tag legt, ist einfach so ein bisschen so diese gewisse Frechheit, ja, die sich so auch diese naiven Fragen zuzulassen, ne? Naive Fragen zu stellen oder auch so ganz andere neue Perspektiven einzunehmen. Das fehlt uns ein Stück weit, ja. Da auch in der Arbeitswelt, im Business quasi, das mal wieder zuzulassen. Ich sag zum einen zum Beispiel, nehmt doch mal mehr so 360-Grad-Blicke ein. Ne? Ich, wie gesagt, ich komme ja viel rum, ich spreche mit vielen Firmen, auch mit vielen Entscheidern. Und was ich immer sehe ist, weißt du, Audi schaut, ja, was macht der Tesla gerade, ja. Und Banken schauen, was machen andere Banken. Versicherungen gucken sich was von anderen Versicherungen ab. Das engt unwahrscheinlich ein. Ne? Einfach mal so sich die Welt in 360-Grad-Blick anzuschauen und mal so branchenübergreifend die coolsten Ideen zu sammeln und irgendwie daraus was Cooles zu basteln. Das ist so auch so einer vielleicht diese Ansätze. Und aber ich gebe dir noch ein anderes konkretes Beispiel. Ja? Wenn du dir eine unserer Industrie-Ikonen anschaust, ja, den Porsche 911, so, wie ist der entstanden? Glaubst du, der ist entstanden durch, ja, langwierige Business-Analysen und KPIs und Marktforschung und dann hat McKinsey kam an und hat irgendwie die Excel-Sheet und dann die Kommastelle berechnet und so. Nein, Ferry Porsche hat sich angeschaut, was gibt's eigentlich so für Autos am Markt? Und da hat er die Karre, die er eigentlich haben wollte, nicht gefunden. Und da hat er gesagt, okay, ich baue mir das Ding so, wie ich das brauche oder cool finde, baue ich mir selber. Ja, und das ist genau das ist Pippi Langstrumpf, so ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das hat also mehr von Pippi Langstrumpf, ja, dieses Erfolgsmodell Porsche 911, als eben dieses, ja, Business Cases und Analysen und Excel Sheets und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, der uns abhanden gekommen ist, den wir wiederentdecken müssen. Und ja, deswegen fällt mir Pippi Langstrumpf so gut. Und guter Punkt, ne? Das ist einer der ja auch mal Gott sei Dank weiblichen Role Models, an denen wir uns vielleicht auch mal orientieren können. Ne? Es müssen ja bitte nicht immer Männer sein, ja.
Nee, ich finde die immer super toll. Und aber wenn ich die Damen zu meinen Abschlussfragen mal frage, die kriegst du ja auch nochmal, dann wird die oft genannt. Und dann habe ich gemerkt, okay, für die Frauen gab es nicht viele Role Models und das ist eigentlich ein sehr cooles Role Model. Und eigentlich sollte, glaube ich, man darf sich als Unternehmen ruhig mal ein paar Pippi Langstrumpf-Bilder wieder hinhängen, wie sie ihr Pferd hochstemmt als Beispiel oder wie sie die Einbrecher vertreibt. Kann man gut fürs Marktgeschehen mitnehmen. Sehr gut, raus aus unserem Haus. Noch ein cooles Zitat, erinnere dich an deine Zukunft. Jetzt bin ich ja fast im Hypnosystemischen, um das zu reflektieren, aber so ist es gar nicht gedacht. Was bist du? Was hast du gemeint mit dem Satz, erinnere dich an deine Zukunft?
Das ist ein bisschen dieser Kieselstein im Schuh-Effekt, ne? Dass ich halt mich nur auf den Kieselstein hier im Jetzt konzentriere, ne? Und Quartalzahlen irgendwie versuche hinzubekommen, ja, ein Troubleshooting hier und jetzt in der Krise zu machen. Und dass wir uns aber erinnern müssen, hey, es gibt hoffentlich noch morgen, ne? Dass wir uns an unsere Zukunft auch erinnern, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Das meine ich damit. Und ich glaube, das habe ich irgendwo, ich war in Chile im Urlaub, da habe ich das irgendwo in so einem Museum gelesen, ne? Auf Spanisch, ne? Natürlich, aber ich fand das so cool, das erinnere dich an deine Zukunft. Fand ich ganz cool. Genau. Immer auch an morgen denken. nicht nur an heute.
Wenn wir jetzt so ein bisschen zum Abschluss unseres Hauptteils kommen, was sagst du, ist noch so ein Kernaspekt in deinem Buch, den wir jetzt gar nicht beleuchtet haben, der dir aber noch wichtig ist und den du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Genau, also für mich startet es immer mit der Erkenntnis, dass es eben, wir haben es ein bisschen schon skizziert, ne, diese zwei Modi gibt, ne, ist Ambidextrie, das Be Brilliant und Be Brave, dass wir im Be Brilliant ziemlich gut sind, ja, das können wir eigentlich in Deutschland ganz gut, auch wenn da gerade sehr viel Druck herrscht, ne, auch im Sinne Effizienzdruck, Kostendruck und so, okay, ja, verstehe ich, aber eigentlich haben wir da eine ganz gute Prozessfeld, eine ganz gute Methodik, dass wir aber dringend diesen Be Brave stärken müssen, weil sonst laufen uns USA, China und auch andere zunehmend, ja, davon, was man auch an den Wirtschaftsdaten messen kann. Und genau, meine Mission ist, und deswegen auch das Buch und die Keynotes dazu und die Seminare dazu, wie mache ich das konkret? Also wie kann ich diesen Be Brave, diesen Pioniergeist, den unternehmerischen Mut, den Wandel entfachen? Und das startet mit auf der Metaebene, geht runter zu Organisationsdesign, über Unternehmenskultur, bis hin wirklich zu so ganz pragmatischen kleinen Dingen, ne, die ich im Alltag mal ändern kann. Und das ist so ein bisschen so mein Antrieb und meine Mission dahinter.
Gibt es so einen konkreten Impuls, wo du sagst, okay, fang mal mit Be Brave an, und zwar, das ist der kleine erste Schritt, den du als Zuhörer gehen kannst.
Ja, zum Beispiel in einer Besprechung, ja, wenn alle einer Meinung sind, schnell. Einfach mal sagen, Moment mal, warum sind sich alle so schnell einer Meinung? Da mal bewusste Störung reinbringen, mal eine Gegenposition einnehmen, ja. Nochmal vielleicht eine naive Frage mal stellen, ja. Was wäre, wenn? Wie würde das der und der machen oder so? Also das sind so Themen. Oder vielleicht kann ich ja mal, ja, je nach meinem Wirkungsgrad, ob ich jetzt der CEO bin, das für das ganze Unternehmen mache oder ein Teamleiter für mein Team, einfach mal sagen, wir machen jetzt mal eine gewisse Zeit, ob das ein Monat ist oder ein Jahr mal ein PowerPoint-Verbot oder sowas. Ja, bewusst mal so eine Störung reinbringen und mal schauen, was verändert sich das, weil sonst sind wir immer so in dem, in unserer Komfortzone, so in diesen eingefahrenen Bahnen, ja, und da schleichen sich so Automatismen ein und wir werden betriebsblind, da mal bewusst so im Kleinen oder Großen mal bewusst mal so eine Störung reinzubringen, ne, und genau, das sind so kleine Bausteine, ja, wo je nach meinem Wirkkreis ich schon sehr viel Veränderung reinbringen kann.
Ja, kann ich ein gutes Beispiel noch zu geben? Ich habe das jetzt letztens in einem Seminar gehabt und da habe ich dann eine Frage gestellt, die nicht sehr klug schien und viele hätten sich nicht getraut zu fragen. Und dann kam jemand danach auf mich zu und sagte, Danny, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, diese einfache, grundlegende Frage zu stellen, weil ich dachte, alle kennen die Antwort auf diese Frage und ich würde jetzt dumm da stehen. Aber ich bin total dankbar, dass du es gefragt hast und der Vortragende ist auch ganz schön in Schlingern gekommen, obwohl es so eine einfache Frage war. Und das erlebe ich tatsächlich auch, wenn ich Shadowing in Companies mache und gucke in Meetings, worüber reden die? Und ich bin ja immer der DAO, der dünnste anzunehmende User, weil ich kenne die Firmen ja nicht in der Tiefe wie die Mitarbeitenden. Und dann frage ich ganz kurz und zu verständlich, worum geht's da, gerade bei dem KPI? Und dann weiß der Vortragende nicht, wofür der KPI steht. Ja. Die Leute ringsherum wissen es nicht, aber alle nicken mit einer Selbstverständlichkeit, ah ja, das ist der RUIPATTQL. Ja, so. Keiner weiß, wofür das steht.
Absolut.
Und das ist...
Ja, es geht schon los, glaube ich, Begrifflichkeiten, wahrscheinlich, ja, wenn man sagt, was ist New Work für dich oder Transformation für dich oder dies und dies Projekt oder so, ja, aber wahrscheinlich, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 11 Antworten. Jeder versteht da ein bisschen was anderes dahinter. Auch da mal so einen Abgleich zu machen. Was verstehen wir darunter eigentlich, ne? Und genau, also da auch ganz einfache Fragen zu stellen, ja. Weil ich sage auch immer so, komplizierte Fragen führen zu einfachen Ergebnissen, ne? Aber so naive Fragen und einfache Fragen, manchmal banale Fragen, führen zu entweder großer Klarheit oder zu gigantischen Möglichkeiten. Ja, also ich glaube manchmal, wir sind nochmal, ne, was ich eingangs gesagt habe, wir sind in unserer Arbeits- und Businesswelt, muss immer alles hochtrabend sein und kompliziert sein und so weiter. Das sind oft Nebelkerzen, ja, die manchmal ist wirklich diese radikale Klarheit oder so ganz fast banale, einfache Fragen, die können so eine Kraft entwickeln. Aber auch da müssen wir uns wieder trauen, das zu tun und jeder, der dort irgendwie eine Verantwortung hat oder ein Wirkungsgrad hat, das auch zu ermöglichen. Ne? Und das ist ja auch das Thema mit der, auch dieses neue Buzzword, ne? Diese psychologische Sicherheit heißt ja genau das. Ne? Einen Rahmen zu schaffen, einen Raum zu schaffen, wo die Mitarbeitenden quasi sich eben trauen, auch diese Fragen zu stellen, ne? Diese Klarheit herbeizuführen, auch mal was Kritisches anzubringen. Das haben wir ein Stück weit abtrainiert über die Jahrzehnte und da müssen wir ganz schnell wieder gegensteuern, ja.
Ja, auch hier das Schöne nochmal in einem der letzten Ausgaben der Harvard Business Review hat Amy Edmondson ja dazu nochmal einen neuen Beitrag geschrieben, wo sie gesagt hat, nee, mein psychologisches Sicherheitskonzept wurde ein bisschen missinterpretiert, dass wir jetzt hier alle gewaltfrei kommunizieren und alles ist Safe Space und wir werfen mit Wattebällchen. Nee, es ist wichtig, Konflikte offen auszutragen, das auszuleben, in den Austausch zu gehen und das muss halt ordentlich gemacht werden, aber das muss halt stattfinden. Und das wurde halt viel zu sehr weich gekocht in psychologischer Sicherheit. Wir dürfen nicht miteinander reden, zu stark, etc.
Das ist, glaube ich, genau das. Und auch da, ne, also die Forscher sprechen ja von dieser Productive Tension, ja, also quasi diese produktive Spannung, ne? Das ist halt auch ein Sweet Spot. Weil oft erlebe ich in Unternehmen, dass zu sehr Konsens herrscht, ja, alle sind sich meine, genau was du sagst, ne, Wattebällchen und auch Top-Führungskräfte untereinander wollen sich nicht wehtun, ja, und so wird viel weggeschluckt, ja, viel, man guckt absichtlich weg, es wird nichts angesprochen, das ist so, wenn zu wenig produktive Spannung da ist, wenn zu viel Spannung da ist, ist auch verständlich, klappt es auch nicht, weil dann heißt es, ne, man arbeitet gegeneinander, es ist einfach Konflikt da und da gibt es so einen Sweet Spot der produktiven Spannung, ja, dass, wenn bei psychologischer Sicherheit, ich habe den Raum und die Kultur, dass ich auch mal was Kritisches äußere, dass ich mal eine doofe Frage stelle oder so meine Meinung sagen kann, aber so, dass man sich natürlich, ne, respektvoll begegnet, dass es nicht wehtut irgendwo, ja, dass man es nicht übertreibt, sondern dass man immer noch miteinander um die beste Lösung ringt und das ist eigentlich so das, glaube ich, wo am meisten PS auf die Straße kommt, ja, um das mal so auszudrücken.
Ja, ich nehme noch einen Impuls von eben nochmal ganz schnell auf, den du gesagt hast, mit diesen einfachen Fragen. Ich war ja 5 Jahre Referent für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und war in deutschen Schulen unterwegs. Und als ich angefangen habe, habe ich Angst oder Respekt gehabt vor den 12-Klässlern Politik-Leistungskurs, weil ich dachte, da kommen die schwierigen Fragen. Ja, und das waren dann sehr spezifische Fragen, die ich dann irgendwie entweder was kurz nachschauen musste oder eigentlich das konnte, weil es irgendein Paragraph war, irgendeine Anzahl, irgendwas, was man schon sauber beantworten konnte. Und dann bin ich mal in eine Sonderschule gegangen, für so ja geistig beschränkte oder gehandicapte Menschen. Und erst dachte ich, naja, wie wird das denn? Aber erstmal waren die total euphorisch und die haben die grundlegenden Fragen gestellt. Und dann bin ich in Straucheln gekommen. Warum gibt es eigentlich? Was ist Krieg und Frieden? Wie, also aber so aus der menschlichen, humanistischen Perspektive. Und da musste ich kognitiv richtig arbeiten, weil es die grundlegenden Sachen waren. Und das habe ich mir für so fürs Business wieder mitgenommen, das, was du sagst. Ne? Dann verstecken wir uns unter Business Management, KPI, Knowledge, Buzzwords. Und das, worum es eigentlich geht, wofür ist unser Produkt, was ist der Kunde, was ist der Mehrwert, so einfache Sachen, das ist oft flöten gegangen auf dem Weg der Perfektion.
Absolut. Gutes Beispiel, ja. Und jeder weiß, ne, Kinderfragen können wirklich gemein sein. Ja. Neulich meinte meine Tochter auch, da waren wir am Badesee und da sind so, das ist ein ganz kleiner Baggersee, ja, künstlich hergestellt. Und da sind so Riesenwälze, ja, die sind so 1,50 Meter oder so lang oder so. Und dann meint sie auch so, Papa, wie kommt der da eigentlich rein, ja? Und dann habe ich so, ja gut, weiß nicht, ob der wen ausgesetzt hat, aber wenn nicht, wüsste ich es jetzt. Also manchmal sind das so Fragen, wo man sich denkt, okay, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ne? Und das ist genau das. Und sowas müssen wir in den Unternehmen auch mehr zulassen. Ne? Ganz, ganz, ganz genau. Ja.
Also wir plädieren, oder ich spreche jetzt für mich, macht einfach nicht nur Be Brave Days, macht Kindertage, Tag der offenen Tür für Grundschüler und lass die Fragen stellen. Und die nehmt ihr mit in den Workshop für die Produktentwicklung. So, genau. Mein Impuls für den Tag.
Ich würde dir vorschlagen, lasst mal so smarte Kinder irgendwie mal eine Woche, einen Monat lang das Unternehmen führen. Ja? Mal schauen, was da mal rauskommt, weißt du. Das wäre doch echt mal ein Experiment irgendwie.
Wenn es schlecht läuft, läuft's gut, ne? So, also so als kleiner Impuls. Könnt ihr gut gehen. So. Ja. So, wir wechseln in den persönlichen Teil. Du hast sie schon mal beantwortet und gleichzeitig ist es ganz gut, nach über 70 Folgen nochmal nachzufassen. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, da waren sicherlich so zwei Sachen dabei. A, meine 8-jährige Weltreise. Ja, das war natürlich sehr prägend, dass ich damals, ne, so ganz, wie gesagt, wieder hemdsärmlich, naiv dann nach Australien gegangen bin und daraus sind dann 8 Jahre geworden. Ne? Ich war dann 2 Jahre in Australien, 3 Jahre in London, 3 Jahre in Santiago de Chile. War das immer einfach? Nein, natürlich nicht. Auch mit den Sprachbarrieren dann und so weiter. Aber es war natürlich super bereichernd, was ich nicht missen möchte. Ja. Und das andere ist halt diese Zweigleisigkeit, die ich fahre, ne? Dass ich auf der anderen Seite angestellt bin im DAX-Konzern, dort in strategischer Rolle und gleichzeitig das freie Radikal bin, ne? Als Keynote-Speaker, als Business-Mentor. Und das ist natürlich auch mal ein ganz schönes Wechselspiel, aber es befruchtet sich natürlich auch gegenseitig, ne? Weil ich natürlich sehr viel Kraft und Expertise wirklich ziehe aus dem Daily Doing im Konzern. Ne? Also ich weiß dann auch, wovon ich rede, ja. Und das ist so ein bisschen an der Front. Na gut, heute sollte man so eine Brief vielleicht nicht nehmen, aber du weißt, was ich meine. Und auf der anderen Seite natürlich kann ich auch natürlich Erkenntnisse dann wieder zurückspielen und so. Und das ist eigentlich schon ein ganz, ganz gutes Modell, denke ich, ja.
Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Wow, ich glaube auch, ich plädiere ja für, jetzt rede ich an, ne, für diesen unternehmerischen Mut, be brave und mich selber immer zu erinnern, das auch für mich walten zu lassen. Ne? Also ich glaube auch, dass ich auch oft in meinem Leben, ne, so gehemmt war von irgendwelchen Glaubenssätzen und nee, geht doch nicht, kann man nicht machen und so weiter. Und da auch teilweise nochmal vielleicht noch konsequenter zu sein, seinen Weg zu gehen. Ne? Und ich finde so eine Leitfrage spannend. Wenn du dich fragst, so, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Das mal so sitzen lassen und dann manchmal so bei Entscheidungsfragen, okay, was würde ich eigentlich tun, wenn ich keine Angst habe? Und da ertappt man sich manchmal bei und dann würde man sagen, ja ich würde schon das und das machen, so, ne? Und dann fragen, ja, ist das wirklich so schlimm? Ja, ist die Angst wirklich so groß? Ist das Risiko so groß? Sich da auch immer wieder selber so ein bisschen zu challengen irgendwo, ja?
Ja, ja.
Mein Mountainbike steht ganz einsam im Schuppen die ganze Zeit, weil ich mich nicht mehr traue zu fahren, weil ich
Angst habe. Ja, so ungefähr, genau. Hättest du gut gepolstert losfahren mit und Knieschonern und...
Na, 50 Meter von hier sind die ganzen Mountainbike-Trails, weil ich direkt an so einem Mountainbike-Berg wohne. Aber nach ein paar Stürzen habe ich gesagt, aber ich muss wieder ran. So, lass dich nicht verängstigen, man wird nämlich besser mit der Zeit.
Eben.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Wow, das sind schon recht viele. Was war das? Also, für mein eigenes Business Development fand ich ganz gut, wie heißt das? 10x is easier than 2x oder so, wo man einfach sagt, ne, du musst versuchen, so da, wo du deine Stärke findest, ne, wo du in deinen Flow kommst, wo du wirklich in die Wirksamkeit kommst, da irgendwie mehr Zeit investieren und Dinge, die man vielleicht delegieren kann, ja, weil du da nicht in deine Wirkung kommst, ne, das versuchen vielleicht irgendwie auszulagern oder so. Das ist also für mein eigenes Business Development fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Ansonsten, ja, finde ich natürlich auch, ich finde schon die Amerikaner immer ganz gut, auch in Büchern, ne, die, ob das ein Simon Sinek ist, ein Klassiker, ja, oder andere, was Ambidextrie angeht, ja, O'Reilly und Tushman zum Beispiel, die immer so sehr klar sind in ihren Gedanken, ne, die immer so komplizierte oder auch komplexe Dinge so runterbrechen, ne, auf Narrative und Dinge, die man sich auch merken kann, die man gut durchdringt und versteht. Das finde ich, machen die Amerikaner, finde ich schon immer ganz gut, ja.
Und also kann ich ganz kurz ergänzen, hake ich noch kurz rein, weil ich habe ja in den USA studiert, in Boston School of Management und Florida Gulf Coast University, und dann dachte ich erst, die Professoren, die sind ja sehr oberflächlich, die machen halt so ein Larifari Storytelling. Ja, vorne halt, das war der Anfang, weil Tiefe können die alle, also das heißt, wenn man in die Tiefe geht, können die das. Aber was meine deutschen Professoren oft nicht konnten, ist komplexe Sachverhalte einfach darstellen, anschaulich und verständlich. Und das, was du sagst, das konnten die Amerikaner super. Storytelling, mach es metaphorisch, mach es bildhaft, erkläre es. Und die Tiefe, was dahinter für Modelle stehen, das haben die alle drauf gehabt. Also von daher stimme ich dir zu, auch was die Bücher betrifft, sind die uns, du hast mit ein, zwei anderen, wie ich finde, schaffst es, das sauber zu übersetzen, dass es lesenswerte und lesensfreudige Bücher sind. Aber vieles ist halt schon trockener Tobak, was eigentlich schade ist, gerade für diese wichtige Managementwelt.
Ganz genau, und ich würde es auch umdrehen, ne? Also die Leute, die irgendein ein Thema so knackig, ja, und leicht, ja, und auch vielleicht witzig, interessant, spannend darstellen können, die haben das, glaube ich, tatsächlich erstmal durchdrungen, ne? Wenn diese Übersetzungsleistung, ne, das so zu vereinfachen in dem Sinne, wenn du das schaffst, dann ich glaube, dann musst du das Thema erstmal wirklich verstanden haben und so durchdringen. Und ich glaube, dass das eben auch ein Service ist, den man angedeihen ist, ob das zu den Kunden ist, ja, im Business oder zu den Studierenden, ja, oder wie auch immer. Das ist für mich, auch was die Amis machen, ein Service, dass sie ein komplexes oder kompliziertes, je nachdem, ja, Thema nehmen und das so übersetzen, ne? Und dadurch durchdringt man es, glaube ich, besser, man fühlt es besser, man versteht es besser, man merkt sich Dinge besser, ja. Und das ist auch, wie ich meine Rolle sehe, ne, als zum Beispiel als Keynote-Speaker, zu sagen, naja, das alles Komplizierte und Komplexe so in einen Vortrag zu packen, dass es irgendwie unterhaltsam ist, dass man es sofort versteht und dass man in 3 Monaten das auch noch weiß und drüber reden kann. Ne? So, und das ist eigentlich eher eine Kunst, ja, und auch ein Service, finde ich. Ne?
Stark. Ich habe dich aber unterbrochen. Du willst, glaube ich, noch ein Buch sagen.
Nee, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber das sind wirklich so die Amis, ne, mit ihren Businessbüchern, und da gibt's ja so viele, ne, die das finde das immer wieder inspirierend, ne, einfach so diese neuen Perspektiven einzunehmen und auch diese, was wir gerade gesagt haben, diese Kunst, das einfach darzulegen dann einfach, ne, und sich auch so auf eine große Idee, so ein bisschen wie diese TED Talks, ne, so what's your big idea, so eine große Leitidee aufzugreifen, ne, zu sagen, okay, das ist meine Idee. Und die beleuchte ich jetzt in verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Beispielen, ja, so ein bisschen rechts, ein bisschen links, nach oben und unten geschaut, aber so sich so langhangeln, auch so an eine neue Idee irgendwo, ja.
Mhm. Die nächste Frage hast du schon angefangen zu beantworten, ohne die hier gekannt zu haben. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ja, so ein Glaubenssatz war vielleicht, auch so dieses, naja, mach irgendwas Sicheres, dann ist es sicher so, ne? So, ja, hier schön Abi und dann irgendwas was solide studieren und dann in Konzern und so und dann ist es was Sicheres. Und ich glaube, das war sicherlich in den Vorgenerationen ein Stück weit so, aber du weißt selber, ne, wie volatil das gerade ist und was mit der KI auf uns zukommt, das ist auch irgendwie noch gar nicht richtig absehbar. Diese Sicherheit gibt's so nicht mehr, ne? Und sich nicht da nicht in falsche Sicherheit wiegen oder diesen falschen Glaubenssätzen hinterliegen, ne? Und dann lieber da den Mut wieder, also mal wieder den Mut aufbringen und sagen, so sein eigenes Ding zu gehen, woran man glaubt, wo man glaubt, da findet man seine Stärke, ja, seinen Flow. Das ist schon so ein Thema, ja, wo ich auch eine Zeit gebraucht habe, das für mich selber zu erkennen und was ich auch jungen Menschen rate irgendwo, ne?
Ja, ich habe es gestern auch, ich weiß nicht wo gelesen, ob es Zeit, Handelsblatt oder irgendein Beitrag war, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, dass du so gerade gesagt hast, das, was eigentlich mal Deutschland groß und stark gemacht hat, Führungskräfte, die in Konzernen lange waren, die sich durch die Politik durchgearbeitet hat, durch Compliance, also alles, was man da an Resilienz braucht, um in so einem Konzern als Getrieberad zu funktionieren, die werden ja jetzt reihenweise auf die Straßen gesetzt. Das sieht man ja bei allen Großen, auch bei der Chemie. Also das, was eigentlich alles mal als sicher galt. Und jetzt ist es ja plötzlich ein Manko, wenn du sagst, okay, du warst 20 Jahre bei BMW, Telekom, Audi, you name it, die DAX-Konzerne. Was ist denn das da auf der Kamera?
Weiß ich auch nicht. Das ist eine Störung. Eine Fliege.
Entschuldigung für die, liebe Zuhörer, entschuldigt für die Störung, aber plötzlich war etwas Großes, Pelziges vor meinem Gesicht.
Das war nicht ich. Ich habe mich so als Hulk verwandelt auf einmal. So.
Franz Kafka, oder war das die Fliege?
Genau.
Ja, die Verwandlung. Nee, ist was anderes. Aber egal, also das war es nicht. Aber zurück dazu, dass diese Managerkarrieren jetzt eigentlich nicht mehr für Innovation, für Stärke steht, das, was man jetzt braucht auf dem Markt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein super Impuls, jetzt für die Wandlungsfähigkeit, für den Mut, sich auch neu zu erfinden, weil das braucht es jetzt, glaube ich, auch für die Leute. Ich glaube, das ist dein Buch auch einfach nochmal eine gute Handreichung, um mit eigenen Glaubenssätzen und Credos vielleicht zu brechen.
Ja, genau. Und ich habe ja auch in meinem Buch auch so die 10 Gebote des klassischen Managements drin, ne? So Irrsätze, die man unterlegen. Und dann habe ich dann am Ende des Buches auch nochmal so die 10 Gebote des mutigen, ja, modernen Managements. Ne? Das ist auch so ein bisschen als vielleicht nochmal so als Ratgeber, ja, als Handlungsmaxime, so als Inspiration nochmal, genau.
Und liebe Zuhörerin, die kriegt ihr von mir aber jetzt nicht gesagt, weil dafür dürft ihr euch das Buch gern kaufen. Und wir gehen zurück in den persönlichen Teil. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Boah, ich glaube, das ist, wo mein Vater mir so ein Schoko-Lutscher gegeben hat und sagt, warte mal kurz, ich hole schnell die Kamera. Und dann kam er wieder und das Foto ist nur noch so, wo ich mit Schokomund so, und dann war das schon weg. Wahrscheinlich da, damals schon so der Ungeduldige, der sagt, nein, du musst sofort zuschnappen. Ja? Nachher nimmt ihr den noch irgendwer weg irgendwie. Das ist ein ganz witziges Foto eigentlich, mit der Geschichte dahinter. Ja.
So, jetzt eine Frage, mal gucken, was du mit anfängst. Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Ausgangsort, ja, ich bin sehr behütet, ne, aufgewachsen, liebevoll, und ich glaube, daraus habe ich vielleicht so die Kraft, die Wurzeln erhalten, um dann auch so der Verrückte zu werden, der ich dann vielleicht geworden bin, ja, mit Punkrocker neben dem Studium und 8 Jahre auf der Weltreise und so weiter, ja, und das ist auch so ein Lebenskredo, ne? Also so diese Balance immer, ne, zu haben. Und ich glaube, es braucht diese Stabilität, so diese Wurzeln, ja, auf der einen Seite, um auch frei zu sein, also wie persönlich, wie bei mir. Und das gilt natürlich genau wie auch für Unternehmen, ne? Da auch wieder, ne? Also du brauchst immer dieses Fundament und die Wurzeln, Stabilität, ja, um dann eben auch so ein bisschen so eine Verrücktheit, ne, und Freiheit und zu ermöglichen, glaube ich, so. Und so ist auch mein Werdegang, glaube ich, zu lesen im Nachhinein, denke ich.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ich glaube, so richtig Ruhe komme ich nach wie vor beim Musizieren, ja, weil da muss ich mich so drauf einlassen, ja? Ich spiele immer noch in einer Rockband, da habe ich keinen Platz für andere Gedanken, ja? Weil bei mir schwirrt es auch immer oben, und wenn ich jetzt schwimmen gehe oder joggen gehe oder irgend sowas mache, ja, oder selbst ich mache manchmal Yoga, ich krieg das Gerät da oben nicht ausgeschaltet, ja. Weil es immer am Brodeln ist irgendwie. Und deswegen muss ich mich quasi zwanghaft irgendwie mit sowas beschäftigen, ja. Für manche ist es vielleicht Handarbeit oder irgendwas anderes, ja. Und da finde ich dann so richtig in die Entspannung, ja, komischerweise.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Ich glaube, ja, Authentizität, ne, einfach so, dass man irgendwie ehrlich ist mit sich und den anderen. Und was ich sehr respektiere auch an Menschen ist, wenn klingt ein bisschen abgedroschen, aber wenn die so ihren eigenen Weg gehen, ja, sich gar nicht so mit von anderen Glaubenssätzen, ne, und Konventionen beeinflussen lassen, das finde ich sehr respektabel, ne, einfach zu sagen, nee, ich habe eine andere Idee und ich weiß, ich ecke vielleicht hier mal an, ja, und da wirklich so seinen Weg zu gehen. Und ich glaube, so ist auch der ganze Fortschritt der Menschheit zu verstehen, ne. Es waren immer irgendwelche verrückten, angetriebenen Draufgänger, Visionäre, die gesagt haben, nein, die Erde ist keine Scheibe, ja, oder Galileo, der gesagt hat, naja, war das, glaube ich, oder? Der das Fernglas genommen hat, wo man eigentlich nur Schiffe, ja, für die Schiffe, jetzt kann ich ja irgendwie auch mal in den Himmel richten, warum denn nicht? Ist niemand vorher drauf gekommen, ja? Oder so solche Dinge irgendwie, und das finde ich immer super inspirierend, ne? Einfach mal, ja, Dinge anders machen und sich da nicht so schnell irgendwie von abbringen lassen, ne?
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, ein bisschen haben wir es angeschnitten, so das Thema, oft ist so die Angst die eigentliche Hürde vor Veränderung, aber meist ist es nicht so schlimm, also glaub ich wirklich dran, dass es oft dann gar nicht so schlimm ist, wenn wir uns mal darauf eingelassen haben, das ist sicherlich eins. Das andere, das aber gilt generell fürs Leben, weil wenn ihr so eine Lebensweisheit, dass wir uns, glaube ich, in weiß ich nicht, 98% oder so der Fälle Sorgen machen für nichts und wieder nichts, kennt man aus dem Privaten, ne? Wenn ich sage, irgendwie zwickt's irgendwo und denkt gleich, oh, jetzt habe ich doch wieder irgendwas Ernsthaftes und dann ist es wieder nichts oder ja, was auch immer es ist, also dass man sich oft Sorgen macht für nichts irgendwo. Und ja, Werte, Verhaltensweisen. Ich sag immer, ja, vom Glauben her denke ich, ich persönlich denke, wir haben vermutlich nur das eine Leben, man weiß es nicht, ja, manche mögen was anderes glauben, das respektiere ich auch irgendwie, aber falls wir nur das eine Leben haben, ja, so mach was draus, ja, genieß es, hab Spaß, finde deine Wirkkraft, ja, lass irgendeine Kerbe im Universum, und das ist jetzt so meine Religion, ohne zumindest so jetzt direkt bewusst anderen Schaden zuzufügen, ja. Weil indirekt kannst du sagen, machen wir es vielleicht immer, ja, weil ich ein Auto fahre, dann verpestet sich die Umwelt, das ist wieder schlecht für irgendjemand anders und da könnte man ja, weiß man nicht, wo man aufhört, aber zumindest jetzt wissentlich bewusst direkt anderen Schaden zuzufügen, ja. Das ist so ein bisschen so mein Lebensmotto auch, glaube ich.
Welche Menschen inspirieren dich?
Ja, die Pioniere, ne, die einfach gesagt haben, nee, ich mache was anderes, ja, und jetzt ich sag mal so, stell dir vor, wo wir da heute stehen würden ohne diese Menschen, ne? Also stell dir vor, Albert Einstein hätte erstmal auf die perfekte Frisur gewartet, ja, oder keine Ahnung, Neil Armstrong hätte irgendwie, ja, die letzte Risikoanalyse abgewartet irgendwie, ja, bis er mal in die Kapsel steigt und so weiter, also da einfach Leute, die halt gesagt haben, nee, jetzt gehen wir doch mal aus dem Tal raus um die nächste Ecke, ja, und schau mal ins Nachbartal rein. Was gibt's denn da noch? Und das ist ja auch so eine sehr menschliche Eigenschaft, ne, so diese Neugierde und diesen Antrieb und irgendwie so ein gewisser Ehrgeiz und Sachen voranzubringen. Das imponiert mir dann schon und diese Menschen dann halt natürlich.
Und das, die nächste Frage mündet da quasi direkt rein. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Also man könnte jetzt so ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder so ein bisschen banal machen und sagen, ich würde mich mal so mit Olaf Scholz mal auf dem Abendbrot zum Dinner treffen und sagen, sag mal, was war das eigentlich? Oder was hast du dir eigentlich bei der Kanzlerschaft gedacht? So nach dem Motto so, war das alles jetzt oder so? Ja, aber nee, jetzt ernst gemeint. Also ich habe neulich diesen Peter Thiel Podcast gehört, da gab es so eine Serie, das ging auch ein bisschen durch die LinkedIn-Bubble, ne? Den fand ich schon faszinierend, vielleicht mal mit dem mal einen Abend zu verbringen, ja, um zu schauen, ja, wie tickt der, ja, und da mal rauszukitzeln, wie viel Verrücktheit ist dabei, wie viel Gutmensch ist dabei, ja, was will der eigentlich, was ist seine Agenda, wie ticken solche Menschen, ja, die ja unwahrscheinlich smart und intelligent sind, aber man weiß auch nie, so ein bisschen so was Düsternes schwingt da auch immer so mit, ne, so James Bond-mäßig dann irgendwie so. Das würde mich schon mal reizen, ja, weil das auch von einer, ich glaube, so vom Persönlichkeitstyp auch nochmal was ganz anderes ist, ne? Und solche Menschen mal wirklich ernsthaft kennenzulernen, würde ich auch schon irgendwie spannend finden.
Ja, also hier auch nochmal ganz klare Hörempfehlung für die Zuhörerinnen. Die Peter Thiel Story auf Spotify, ich glaube, so öffentlich-rechtliche Produktion, glaube ich, gewesen. Ich glaube, 6 Teile. Mega spannend, eigentlich der einflussreichste Amerikaner, /Deutsche. Weil der quasi J.D. Vance lenkt, Trump lenkt, mit Elon Musk sehr eng ist. Ja, also extrem spannende Persönlichkeit. Und in dem Podcast kam auch sein deutscher Freund, Mentor, ich glaube ein Pfarrer oder Pastor, zu Worte. Also spannende Antwort, kam hier noch nicht. Würde mich auch interessieren. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen Venture-Kapital im Hintergrund.
Ja, genau, das können wir nur abgreifen. Sag mal, willst du nicht investieren in meine Idee hier? Genau.
Schönes Pitch-Moment. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ja, es klingt auch wieder ein bisschen abgedroschen, aber ich meine es wirklich ernst, zu sagen, ja, lass dich nicht so verrückt machen, hör nicht so auf viele andere und mach dann mein eigenes Ding, ne? Also einfach da mutiger zu sein und weniger Angst getrieben, weniger Sorgen getrieben, das wäre, glaube ich, schon auch so eine Erkenntnis, ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich irgendwie das, was der liebe Gott mir mitgegeben hat, dass ich das irgendwie auch genutzt habe, dass ich jetzt die bescheidenen Potenziale, die mir mitgegeben wurde, irgendwie auch genutzt habe. Dass ich vielleicht eine minimale kleine Delle ins Universum gehauen habe, ja, irgendeinen kleinen Beitrag, was auch immer das ist, ja, nicht nur für mich, sondern auch für vielleicht für andere irgendwo. Und wie gesagt, ohne jetzt irgendwie dabei Schaden zuzufügen wesentlich und einfach auch eine gute Zeit gehabt zu haben, ne, einfach mit Spaß, Freude, Stolz und da sein Leben zu führen. Das wäre, glaube ich, das klingt so wieder so schnell gesagt und banal fast, aber das ist eine große Aufgabe, glaube ich, für uns alle, ne? Irgendwie, dass man einfach ein glückliches, zufriedenes Leben geführt hat, dass man zurückblickt und vielleicht nichts bereut. Und oft sagt man ja so, ne, oder? Man bereut meist die Sachen, die man nicht getan hat, ne, meist auch. Dass da hoffentlich nicht zu viel auf der Strecke bleibt, zu sagen, naja, ach, das hätte ich gerne gemacht, das hätte ich mal machen sollen, da hatte ich doch die Chance, da, also, dass da nicht zu viel auf der Liste steht, was man alles nicht gemacht hat, ne, so.
Ja, wenn man sich tatsächlich die Forschung anguckt, ist es ganz oft, dass viele Unternehmer, Manager etc. gesagt haben, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Du hast deine Tochter heute schon ganz oft erwähnt und auch der Folgetermin ist mit ihr. Von daher machst du da, glaube ich, auf jeden Fall rein statistisch gesehen schon sehr viel richtig.
Ja, gib mir Mühe, man weiß es nie. Ja.
Ich muss nämlich auch gleich runter, ich bin nämlich auch wieder in der Ferienbetreuung meiner 2 Töchter. Darum habe ich auch heute kein Podcast-Studio, sondern das Homeoffice. Wir kommen aber auch zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, wird ein bisschen philosophisch vielleicht, aber für mich ist das Leben immer die Balance, ja. Und das ist mein Thema im Business, ne? Die Balance zwischen Brilliant und Brave, aber auch im Leben, ne? Auf der individuellen Ebene ganz, ganz, ganz einfach. Ist immer die Balance, ne? Zwischen, ja, wie du sagst, ne, Familie und Egoismus vielleicht, ne, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt und, ja. Für mich ist es immer die Balance und es ist ein tagtägliches Ringen und Feinjustieren, ne, dass man irgendwie so in der Balance bleibt auf den verschiedensten Ebenen, ob beruflich, familiär, ja, oder Hobbys und das eigene Wohlergehen und Sport und Ernährung und es ist für mich immer die Balance einfach, ja.
So, und das heißt, wir enden mit der Balance. Ich finde, ein sehr schönes Abschlusswort. Lieber Christian, vielen, vielen lieben Dank für dieses inspirierende, kurzweilige, bereichernde Gespräch über Mut. Vielen, vielen lieben Dank, dass du erneut im Paperwings-Podcast zu Gast warst.
Danke, dass du mich erneut eingeladen hast. Vielen Dank.
Danke, viel Erfolg und tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter.
Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.